Ich glaube, heute kann sich jeder auf eine ganz entspannte Predigt einstellen, denn ich werde so ziemlich durch die Blume reden heute. Ich hoffe, das ist für alle in Ordnung. Ich fühle mich so ein bisschen eingebaut, aber es gibt mir auch Sicherheit, oder? Das ist schon in Ordnung. Das ist gut so. Vielen Dank übrigens für die Dekoration. Ich finde es toll. Das lebendige Blumen, ich finde Blumen toll. Ich genieße das sehr. Sie zu kaufen, da tue ich mich schwer. Aber ich genieße sie sehr, das muss ich schon sagen. Aber es kommt wieder, Schatz, keine Angst. Ich arbeite dran. Vom Ende motiviert. Ich glaube, es kommt ganz darauf an, was am Ende auf einen wartet. Ob das Ende einen motiviert oder nicht. Wenn es so auf die Sommerferien zugeht, da muss ich irgendwie sagen, da hatte ich das Gefühl, je näher es zum Ende des Schuljahres kam, desto weniger motiviert waren unsere Mädels. Also das wirkte bei uns auf jeden Fall so. Also die Luft war einfach raus. Vielleicht geht das ja dem einen oder anderen auch so. Die Augenringe, die ich heute gesehen habe von den Eltern, die lassen zumindest darauf schließen. Motiviert vom Ende. Ich möchte heute mit uns einen Text anschauen aus dem ersten Petrusbrief. Wir hatten vor 2 Wochen, sogar 3 ist es her, schon mal uns einen Text aus dem ersten Petrusbrief angeschaut. Und das ist ja ein Mann, der in einer Lebensphase diesen Brief schreibt, wo das Ende, ich will mal sagen, zum Greifen nahe ist. Petrus ist eingesperrt in Rom. Nero wütet und in seinem ganzen Reich werden massive Christenverfolgungen durchgeführt, Massenverhaftungen, Hinrichtungen. In der Arena gibt es immer wieder brutale Spiele, wo Christen haufenweise den wilden, ausgehungerten Tieren vorgeworfen werden. Und Petrus sieht sich jetzt in dieser Lage, dass er sagt, sehr wahrscheinlich wird das mein Ende sein. Sehr wahrscheinlich habe ich nicht mehr lange. Das Ende kommt sehr, sehr nah. Und so schreibt er 2 Briefe an die Gemeinden, so im Nordosten der heutigen Türkei, die Provinzen, die dort waren. Und er möchte diese jungen Gemeinden ermutigen, sie stärken, sie festigen. Denn sie sehen sich auf einmal dieser Welle von Verfolgung gegenüberstehen. Und Petrus hat Angst um sie. Er möchte, dass sie Stabilität erfahren, dass sie wieder Boden unter den Füßen haben. Er möchte ihnen sagen, schaut, auf die und die Art könnt ihr durchhalten. Und in dieser ganzen Stimmung ist so der Petrusbrief formuliert. Vergleicht man Paulus und Petrus, merkt man eine andere Bildungsströmung, so will ich es mal beschreiben. Also sie denken auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Inhaltlich widersprechen sie sich auf gar keinen Fall, das möchte ich damit nicht sagen, aber man merkt trotzdem in ihrem Schreibstil und in den Briefen ihre Persönlichkeit. Paulus ist einer, der, ich behaupte mal, recht griechisch geprägt ist, zumindest so von seinem Ausbildungsstand her, und man sieht das in seiner Argumentation. Sie ist geradlinig, ein Argument baut auf das andere auf, sehr durchstrukturierte Briefe, die er schreibt. Petrus, der ist da mehr so der Alttestamentler. Alttestamentler, damit meine ich, er ist so, es gibt ein Hauptthema, es ist wie bei einem Rad, eine Radnarbe in der Mitte, das Hauptthema, und dann gibt es verschiedene Aussagen, die wie Speichen funktionieren und die Hauptaussage unterstützen, festigen und noch einmal genauer beschreiben. Also er erzählt viele verschiedene Dinge rundherum um ein Hauptthema, damit das besonders hervortritt. So sind viele alttestamentliche Bücher auch aufgebaut. Und so ist man beim Petrusbrief manchmal versucht, wenn man ihn durchliest oder mal längere Stücke auf einen Schlag, da fragt man sich manchmal, Moment, was hat jetzt diese Aussage mit der anderen zu tun? Oder was hat der Vers, der jetzt gerade davor steht, in welchem Zusammenhang steht der jetzt zu meinem Text, den ich gerade lese? das wirkt manchmal abgehackt. Und doch dient es einer Hauptaussage. Ich möchte uns heute einladen, dass wir uns zwei Verse aus diesem ersten Petrusbrief anschauen. Zwei Verse, und zwar aus Kapitel 4, der Vers 7 und Vers 8. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 7 und 8. Dort heißt es: Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Nur diese beiden Verse. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Im Grundtext ist ja eine Formulierung verwendet, die man übersetzen könnte, und einige ältere Bibelübersetzungen machen das auch. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Wo alles zu seinem Ziel steht, das Ende aller Dinge. Wenn man so einen Satz hört, dann glaube ich, würde man jetzt in Thayingen eine Umfrage machen, vielleicht auch hier bei uns eine Umfrage machen, dann entsteht doch in unserem Inneren, im Kopf, ein Ende-der-Welt-Szenario. So ein Bild, wie denn alle Dinge ans Ende kommen. Und ich glaube, würde man eine Umfrage machen, so einfach auf der Straße, dann heißt es, ja, ist doch klar, in so und so vielen Millionen Jahren, da wird die Sonne sich immer weiter ausdehnen und vergrößern und irgendwann die Erde verschlingen und irgendwie alles wird verschmelzen und kaputt gehen. Ich kenne das, die genauen wissenschaftlichen Abfolgen da nicht. Aber das ist, glaube ich, so die gängige Meinung oder das gängige Bild von dem, wenn alle Dinge, wenn das Ende aller Dinge nahe kommt. Die wichtigere Frage bei dem Ganzen ist ja aber an dieser Stelle nicht, in wie vielen Millionen Jahren das passiert, sondern was passiert, wenn du und ich sterben. Wenn Petrus also, und das macht auch das ganze Neue Testament so, so eine Formulierung verwendet: Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Dann spricht das Neue Testament von einem Moment in der Geschichte, wo Gott sich auf den Richterstuhl, so wird es immer wieder auch gesagt, setzen wird. Gott setzt sich auf den Richterstuhl, er hält Gericht. Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27 bringt es auf den Punkt: So wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das ganze Neue Testament spricht davon, es wird diesen Moment in der Geschichte kommen. Und damit meine ich das Ende, vom Ende motiviert. Gott setzt sich auf den Richterstuhl. Und für moderne Ohren ist ja dieser Gedanke, dass Gott zu Gericht sitzt, eine Zumutung, oder? Gott, der Richter, da werden sofort Fragen auftauchen. Ein Gott der Liebe kann doch kein Gott des Gerichts sein und so weiter. Und doch ist die Lehre der Bibel vom Gericht Gottes, wenn er sich auf den Richterstuhl setzen wird, eine hoffnungsvolle Lehre. Warum das? Miroslav Volf, ein Dozent für Religionsphilosophie an der Yale University, der ist Kroate und hat die Balkankriege live miterlebt. Er sagt, dass die Lehre vom Gericht Gottes eine starke Quelle der Hoffnung ist und tatsächlich die einzige Lösung dafür bietet, dass wir für erfahrenes Leid nicht selber die Waffe in die Hand nehmen, um Rache zu üben. Er sagt, das unbedingte Festhalten am Gericht Gottes, dass seine Gerechtigkeit siegt, kann den Kreislauf der Rache und der Gewalt auf unserem Planeten durchbrechen. Es ist eine Quelle der Hoffnung. Die Lehre vom Gericht Gottes ist eine Quelle der Hoffnung. Und er schreibt in einem seiner Bücher, wer das verneint und das nicht sehen kann, das muss einer sein, der ganz friedlich auf seinem Fleckchen Erde, in seinem schnuckeligen Häuschen irgendwo am Stadtrand in einer Idylle unterwegs ist. Aber wer die Realität, wer in einem Land wohnt des verbrannten Bodens und wo das Blut Unschuldiger den Boden tränkt, der muss am Gericht Gottes festhalten, um nicht zu verzweifeln. Es ist eine Quelle der Hoffnung. Gott wird den Ungerechten zur Rechenschaft ziehen. Weiter ist die Lehre vom Gericht, so wie das Neue Testament sie bringt, eine Quelle und ein Beweis für Gottes Liebe. Wie das, oder? Warum ist das Gericht ein Beweis für Gottes Liebe? Denn nur da, wo Liebe ist, ist auch Zorn. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an die Predigt aus den 10 Geboten, wo es ums Töten ging. Und wir haben uns das Thema Wut und Zorn angeschaut. Und wir haben festgestellt, dass Zorn und Wut Verteidigungskräfte sind. Immer dann, wenn etwas angegriffen wird, was ich liebe, entsteht Wut oder Zorn. Und genauso ist das auch bei Gott. Wenn seine geliebte Schöpfung angegriffen wird, wenn sie zerstört wird, systematisch durch Sünde, durch Ungerechtigkeit, durch Mord und Totschlag und Lüge und alles, was dazugehört, dann wird Gott zornig. Das ist ein Beweis seiner Liebe. Das Gegenteil von Liebe ist Hass. Und die ultimative Form von Hass ist Ignoranz. Gleichgültigkeit. Wäre Gott gleichgültig, das wäre das Gegenteil von Liebe. Aber weil er zornig wird, weil er Gericht hält über die Ungerechtigkeit, ist das ein Beweis für seine Liebe. Jeder von uns kennt dieses Gefühl, wenn jemand, der mir nahe steht, wenn das Leben von jemandem, der mir nahe steht, angegriffen wird durch falsche Entscheidungen, durch falsche Freunde oder Kontakte, wenn das Leben wirklich attackiert wird und wir sehen einen Menschen, den wir lieben, sich zugrunde richten, vielleicht durch eigene Fehlentscheidungen und so weiter, dann macht uns das sauer und wütend und zornig. Ich glaube, Eltern, die diese Erfahrung gemacht haben, die können das hundertprozentig nachvollziehen. Da entsteht das Bedürfnis, man möchte am liebsten hingehen, die Person schütteln und sagen, wach auf, du zerstörst dein Leben. Oder man möchte vielleicht die Person schützen und abschirmen vor den negativen Einflüssen, die so in das Leben hineinströmen. Wut und Zorn sind nicht das Gegenteil von Liebe, sondern ein Beweis für Liebe. Und genau das Gleiche gilt für das Gericht Gottes. Es gibt diesen Moment in der Geschichte. Und vielleicht wird jetzt bei dem einen oder anderen die Frage auftauchen, ja, Moment mal, kommen denn Gläubige, die schon zu Gott gehören, ins Gericht? Da gibt es doch so eine Aussage auch im Neuen Testament, dass wir nicht gerichtet werden. Zum Glück ist das Neue Testament differenzierter. Wenn die Bibel über das Gericht spricht, das Gott halten wird, ganz am Ende, dann spricht sie auf 2 verschiedene Arten von diesem Gericht. Dass dieses Gericht auf 2 verschiedene Fragen eine Antwort gibt. Die erste Frage lautet, ist jemand bereit, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen oder nicht? Ja oder nein? Das ist die erste Frage, die in diesem Gericht geklärt wird. Und wenn ich zu Jesus gehöre und wenn du zu Jesus gehörst und es einen Moment in deinem Leben gab, wo du dich für ihn entschieden hast und bereit warst, deine Sünden vor ihm hinzulegen und um Vergebung darum zu bitten und ihn eingeladen hast, Herr deines Lebens zu sein, dann ist diese Frage für dich geklärt. Diese Frage wird nicht mehr erörtert im Gericht. Aber es gibt noch eine 2. Frage, auf die eine Antwort gegeben werden muss. Und diese Frage lautet, wie hoch wird entweder die Belohnung oder die Strafe ausfallen? Ganz genau. Die Bibel ist an dieser Stelle differenziert. Ungerechtigkeit und Sünde, Ablehnung Gott gegenüber, kennt auch verschiedene Stufen, unterschiedlich schwere Strafen. Obwohl die schwerste aller Strafen natürlich die ewige Trennung von Gott ist. Aber das, was in negativer Hinsicht gilt, gilt auch in positiver Hinsicht. Wenn diese Frage für Menschen, die zu Jesus gehören, bereits geklärt ist, jawohl, ich werde die Ewigkeit bei Gott verbringen, dann wird die zweite Frage lauten, wie hoch ist die Belohnung? Weil es eben eine Rolle spielt, wie ich jetzt lebe. Weil dieses Gericht, dieses Ende, das auf uns zukommt, eine große Rolle spielt. Da heißt es im 1. Korinther 3, bitte geht mit mir mal zu dieser Stelle. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, und ich lese die Verse 12 bis 15. Ich nehme Vers 11 noch dazu. 1. Korinther 3, ab Vers 11 bis 15. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Er redet von geretteten Menschen, die auf diesem Fundament stehen. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Dieser Text macht es eindeutig klar, dass es in diesem Gericht um diese beiden Fragen geht und dass es darum wichtig ist, wie wir unser Leben gestalten. Es ist ungeheuer wichtig. Er benutzt dieses Bild, dass wir in unserem Leben bauen, Baumeister sind. Und dass wir unterschiedliche Materialien für unser Lebenshaus verwenden. Das Fundament ist gelegt, aber wir verwenden unterschiedliche Materialien. Welches Material verwendest du? Jetzt kann man, um wieder zurückzukommen zu dem ersten Petrusbrief, natürlich fragen, wie baue ich denn richtig? Wie verwende ich denn gutes Material? Mit anderen Worten, wie reagiere ich denn auf eine gute biblische Art und Weise auf den Hinweis, dass das Gericht kommen wird? Dass das Ende aller Dinge nahe gekommen ist. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht ja nahe bevor. Was ist die richtige Reaktion? Petrus sagt uns das in der zweiten Hälfte von diesem Vers. Seid daher wachsam und besonnen, und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Das liebe ich am Wort Gottes. In der Vorbereitung, als ich diesen Text versucht habe, mir anzueignen und zu verstehen, habe ich gedacht, warum um alles in der Welt kommt jetzt das Gebet? Wenn ich doch motiviert werde, dann heißt es doch, okay, Ärmel hochkrempeln und los. Ich will gutes Material verwenden, wo soll ich anfangen? Wo gehört der erste Nagel rein? Wie baue ich? Wie soll ich jetzt mein Lebenshaus aufbauen? Und er spricht vom Gebet und von zwei Eigenschaften, die wir uns aneignen sollen. Seid daher wachsam und besonnen. Im Grundtext steht hier das Besonnen an erster Stelle. Besonnen und wachsam, man kann auch übersetzen mit nüchtern sein. Besonnen, dieses Wort bedeutet, aus den vorliegenden Gründen die richtigen Schlüsse ziehen. Mit anderen Worten, logisches Denken. Petrus fordert hier die Gemeinden auf, sagt, denkt nach. Vergesst es nicht, dass es das Gericht gibt. Vergesst es nicht, dass ihr mit bestimmten Materialien unterwegs seid. Wählt gute Materialien aus. Denkt nach. Seid besonnen und zieht aus den vorliegenden Argumenten und Gründen den richtigen Schluss. Schaut, das Christsein ist ja nicht einfach nur irgend so eine Süßholzraspeln oder wie soll ich sagen, irgendwie fürs Herz, damit sich die geknickte Seele doch jeden Sonntag wieder mal ein kleines bisschen aufrichten kann. Das Christsein hat ganz viel mit logischem Denken zu tun. Ein Christ gibt seinen Verstand nicht irgendwo ab, legt ihn nicht auf Seite, sondern er lässt ihn erwecken. Seid besonnen, denkt nach. Und die zweite Eigenschaft, die aus dem Bewusstsein, dass es das Gericht gibt, kommen soll, ist wachsam sein, nüchtern sein. Und man kann sehr, sehr gut, und das macht die Bibel sogar in Epheser Kapitel 5, diesen Vergleich mit dem Betrunkensein ziehen. Wenn jemand zu viel Alkohol trinkt, Alkohol ist ja ein sehr, sehr gutes Betäubungsmittel. Das betäubt alles Mögliche. Das kann Schmerzen betäuben, seelische und körperliche. Das ist ein Betäubungsmittel, das so, es betäubt die edlen Charakterzüge. Alkohol ist ein gutes Betäubungsmittel. Das Gegenteil davon ist nüchtern sein. Nüchternheit, und hier ist es schon ganz richtig interpretiert und übersetzt in unserem Text, wird häufig zusammen verwendet mit dem Begriff Wachsein. Sei wachsam. Denke nach, logisch, und sei wachsam. Und mit diesen beiden Eigenschaften in der Hand sollst du jetzt richtig Gas geben und nicht in einen Aktivismus verfallen, sondern beten. Beten. Und als ich das gelesen habe, wirklich, ich dachte, warum unbedingt das Gebet? Warum brauchen wir unbedingt das Gebet? Ich möchte uns ein Zitat weitergeben, falscher Zettel, ein Zitat weitergeben, der das nochmal auf den Punkt bringt. Ein reiches, dynamisches, trostvolles, hart erkämpftes Gebetsleben ist das eine Gut, das uns in die Lage versetzt, alle anderen Güter so zu empfangen, wie es richtig und gut für uns ist. Es versetzt uns in die Lage, alle anderen Güter so zu empfangen, wie wir das brauchen, wie es gut und richtig für uns ist. Das Gebet ist der Schlüssel. Das Gebet macht den Unterschied. Es ist das Gebet, das mich Dinge wirklich in der Tiefe erkennen lässt. Im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 18 betet Paulus für die Gemeinde und er sagt, Gott öffne euch die Augen eures Herzens. Und das ist damit gemeint. Wir brauchen geöffnete Augen des Herzens, damit wir wirklich verstehen, um was es geht. Wir brauchen geöffnete Augen des Herzens, damit diese Wahrheit, damit Gottes Wahrheit uns durchdringt, uns packt und uns wie bei einer Welle mitreißen kann. Du kannst lange versuchen, dein Vertrauen mehr auf Gott zu setzen als auf Geld und auf Versicherungen und deinen Arbeitsplatz. Aber wenn deine Augen des Herzens dich nicht davon überzeugen, wenn du nicht mit deinen Augen des Herzens sehen kannst, dass Jesus derjenige ist, der dich wirklich trägt und hält, dann wirst du das nicht schaffen. Du kannst noch lange versuchen, dich zu ändern und sagen, oh, diese Charaktereigenschaft, die will ich nicht mehr haben in meinem Leben. Aber wenn deine Augen des Herzens nicht sehen, dass Jesus viel wertvoller, schöner ist, als das, was du zu verteidigen suchst vielleicht mit deiner Charakterschwäche, dann wird das niemals gelingen. Wir werden unsere Prioritäten nie wirklich ändern, wenn wir nicht mit den Augen des Herzens erkennen, wie wunderschön, herrlich, heilig, erstrebenswert, beruhigend, erfüllend, allein schon das stille Verharren in der Gegenwart Gottes sein kann. Wenn unsere Augen des Herzens nicht geöffnet werden, können wir keine Christen sein. Deswegen betet Paulus für die Gemeinde, er öffne euch die Augen des Herzens. Ansonsten appelliere ich einfach nur an den Verstand. Ich appelliere einfach nur an die Willensstärke. Der eine wird davon mehr haben, der andere weniger. Aber wir brauchen geöffnete Augen des Herzens. Die Wahrheiten aus Gottes Wort müssen uns tief ins Herz sinken, damit sie uns wirklich verändern können. Einen anderen Weg gibt es nicht. Und der Schlüssel dafür ist das Gebet. Ich möchte dich so bitten, bete. Bete. Wenn du sagst, oh, ich weiß nicht, wie ich beten soll und manchmal sitze ich einfach nur still da und ich finde keine Worte. Na und? Das ist doch für Gott kein Problem. Wenn ich solche Momente habe, dann erinnere ich mich an diesen Bibelvers, wo es heißt, dass er über Bitten und Verstehen hinaus zu geben vermag, wenn wir beten. Das heißt, wenn ich bete, dann brauche ich noch nicht einmal alles Mögliche zu formulieren und den Nagel auf den Kopf zu treffen. Gott gibt das ganze Paket mit dazu. Noch viel mehr, als ich überhaupt denken und verstehen könnte. Auf die Idee wäre ich nicht mal gekommen, dafür zu beten. Und Gott gibt das dazu. Der Schlüssel ist das Gebet. Jemand erzählt mal, wie er beten gelernt hat. Und er sagt, es ist so, als würde der Arzt dir sagen, Sie haben eine tödliche Krankheit. Aber ich habe hier eine Tablette für Sie. Sie sind nur verpflichtet, diese Tablette jeden Tag zu nehmen. Wenn Sie das nehmen werden, werden Sie keine Nebenwirkungen spüren. Sie können leben, als wäre nichts gewesen. Aber Sie müssen diese Tablette nehmen. Würdest du die Tablette vergessen? Natürlich nicht. Du würdest dir Erinnerungen machen in deinem Handy. Du würdest Leute fragen, ob sie mit dir zusammen die Tablette nehmen. Du würdest versuchen, dir ein System zu überlegen oder eine Strategie zu entwickeln, wie du auf jeden Fall daran erinnert wirst, dass du diese Tablette nimmst. Ein Erinnerungszettel am Spiegel beim Zähneputzen. Tablette nicht vergessen, Ausrufezeichen. Sonst tot. Oder irgendwas. Genau das Gleiche gilt fürs Gebet. Es führt nichts am Gebet vorbei. Nichts. Du wirst niemals echte Veränderungen erleben ohne Gebet. Als ich die Biografie von Georg Müller gelesen habe, also seine Autobiografie beziehungsweise viele Tagebucheinträge, dann heißt es da, heute bin ich in die und die Stadt gereist. Als ich in mein Gästezimmer kam, habe ich mich sehr über den großen, bequemen, schön gepolsterten Stuhl gefreut, der in meinem Zimmer stand. Komma, um davor zu knien. Genial, dachte ich. Genial. Was für eine Eselsbrücke. Er kommt in ein Zimmer rein, sieht diesen Stuhl und denkt als erstes ans Gebet. Oh, davor zu knien, super, so als Stütze, oder? Da war schon ein bisschen älter da. Mich hat dieses Bild inspiriert und es motiviert mich immer wieder. Jetzt geht Petrus noch einen Schritt weiter. Und es ist schon erstaunlich und spannend, wie eng Gottes Wort, die Beziehung zu Gott, mit dem Umgang mit anderen Gläubigen verknüpft. Das macht die Bibel immer wieder. Und die Erkenntnis, die Freundschaft, die Vergebung, die Freude, die wir erleben in der Beziehung zu Gott, die müssen wir laut dem Neuen Testament auch übertragen auf Menschen um uns herum, auf Mitgeschwister und Gläubige in der Gemeinde. Und der Ort, wo das passiert, ist in unserem Körper. Das ist unser Körper. Das Neue Testament verortet unser Glaubensleben nicht in irgendwelche inneren Sphären und lässt den Körper raus. Nein, das Neue Testament sagt, der Körper spielt eine außergewöhnlich wichtige Rolle. Der Körper ist quasi das ausführende Organ einer inneren Realität. Macht eurem Körper zu eurem Diener Und auf diese Art und Weise spricht das Neue Testament immer wieder von dem Körper. Wenn die Sünde den Körper regiert, da heißt es zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 12. Ich lese uns diesen Vers mal vor. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. In dieser Übersetzung kommt es nicht so ganz klar raus. Aber mit euer vergängliches Leben, da steht im Grundtext euer Körper. Euer Körper in eurem Leib soll die Sünde nicht mehr herrschen. Sie darf den Körper nicht mehr beherrschen, damit er seinen Begierden gehorcht. Damit er nicht zum Diener wird für die Sünde. Unser Körper ist das ausführende Organ einer inneren Realität. Genauso spricht Paulus dann aber auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, von dem Körper in einem, der zu Jesus gehört. Da heißt es in Vers 19 und 20, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Unser Körper ist das ausführende Organ und so sollen wir mit ihm umgehen. Er soll der inneren Überzeugung und der inneren Realität gehorchen. Und das in die Tat umsetzen, was innen schon Realität ist. Und deswegen kann Petrus dann weiter sagen, vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Mal ganz ehrlich, beim Nachdenken über diesen Text, wie kann jemand Liebe befehlen? Wie geht das? Man kann das doch, entweder liebe ich jemanden oder ich liebe ihn nicht, oder? Wie kann man Liebe befehlen? Wären wir auf uns selber zurückgeworfen und auf uns selbst gestellt, wäre das ein Ding der Unmöglichkeit. Aber wir haben gerade gesehen, dass das Gebet der Schlüssel dafür ist, dass unsere inneren Augen geöffnet werden für die Realität Gottes und für seine Wahrheit. Und dann sagt Petrus, und das ist der Gedanke in diesem Text, lasst eure inneren Augen öffnen für das, wie Jesus mit euch umgeht, eine innere Realität. Und dann nehmt den Körper dazu und lasst diesen Körper das umsetzen, was innerlich schon real ist. Verstehen wir diese Kette? Deswegen kann er Liebe befehlen, weil er sagt, das ist das Gebet wird diese Realität, diese geistliche Realität in dir hervorbringen. Es ist die Liebe und die Annahme des Vaters, die der Heilige Geist in uns wahr werden lässt. Es ist die Liebe Gottes, die ausgegossen wird in unser Herz. Vor allem aber bringt einander eine tiefe Liebe und eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Petrus macht ihnen klar, dass das die gesamte Atmosphäre im Miteinander prägen soll und prägen wird. Diese Formulierung, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu, bedeutet nicht, dass so Sünden einfach vergeben werden. Sünden vergeben können nur durch Jesus Christus selbst. Sünden zudecken bedeutet nicht, dass wir im Namen der Liebe Sünde einfach gutheißen sollen. Sünden zudecken bedeutet nicht, dass wir keine Gemeindedisziplin mehr ausüben dürfen. Sünde zudecken erinnert uns einfach an die Art und Weise, wie Jesus mit uns umgeht. Denkst du, du hast alle Sünden vor Gott bekannt? Bei weitem nicht. Da sind so viele falsche Motive, da ist so viel Bitterkeit, da sind so viele Dinge, die wir schon längst vergessen haben. Da ist so viel, wo Gott einfach sagt, und auch dafür bin ich gestorben. Der Heilige Geist macht sich noch nicht einmal die Mühe, uns daran zu erinnern. sondern es erscheint wie so eine Pauschalvergebung, die im Raum steht, ein Raum der Vergebung, in dem ich leben darf. Und die Dinge, an die der Heilige Geist uns erinnert, die, wo wir Gott um Vergebung bitten und einander um Vergebung bitten, das sind dann die Dinge, die die Beziehung belasten, die das Vertrauen schmälern und kleiner machen können. An die Dinge erinnert uns der Heilige Geist und wir können sie bereinigen. Aber da gibt es noch so viel mehr, wo er einfach das zudeckt und unter eine pauschale Vergebung stellt. Was macht das mit einer Gemeinschaft, wie wir hier zusammen sind, wenn das der Fall ist? Was macht das mit der Atmosphäre, wenn wir miteinander so umgehen? Die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Dann bin ich in einem Raum unterwegs, wo Vergebung für mich da ist. Dann werden meine Worte nicht jedes Mal auf die Goldwaage gelegt und sobald ich mich irgendwie falsch formuliere, also das meine ich jetzt nicht nur ich als Prediger, sondern wir alle, komme ich sofort dran. Da hat es Raum für Fehler. Da gibt es Raum für Vergebung. Da gibt es Raum für Wertschätzung. Da gebe ich dem anderen ein großes Budget an Vertrauen, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Dann entsteht eine Atmosphäre, wo ich so lange von der positiven Motivation im anderen ausgehen kann, bis das Gegenteil bewiesen wird. Das wird die ganze Atmosphäre verändern. Und ich möchte zum Schluss uns eine Geschichte erzählen, die ich vor kurzem gelesen habe, wie das eine Atmosphäre verändern kann. Es ist die Geschichte von Teddy Stollert. Teddy Stollert war ein kleiner Junge, es war nicht so ein Vorzeigekind. Er war zurückgezogen, er lungerte immer auf seinem Stuhl herum, war gelangweilt, mit ihm konnte man nicht richtig spielen. Das war eben kein Junge, auf den man besonders stolz sein konnte. In der Schule war er schlecht. Seine Lehrerin, ja, sie schreibt, dass sie mit einem gewissen Schwung immer wieder die Note 6 auf seine Arbeiten geschrieben hat. Weil so viel falsch war. Also im Deutschen jetzt müsst ihr umdenken, gell? Dabei stand in den Unterlagen, was mit Teddy Stollert eigentlich los war. Erste Klasse. Teddy ist ein guter Junge mit einer verheißungsvollen Zukunft, kommt aber aus einem armen Elternhaus. Zweite Klasse. Teddy ist still und zurückgezogen, seine Mutter ist unheilbar krank. Dritte Klasse. Teddy fällt in seinen Leistungen zurück, seine Mutter starb in diesem Schuljahr, sein Vater kümmert sich nicht um ihn. Vierte Klasse. Teddy liegt hoffnungslos zurück. Sein Vater zog weg. Teddy lebt bei einer Tante. Er ist tief verstört. Weihnachten kam und alle Kinder brachten Geschenke für die Lehrerin mit. Auch Teddy. Als es darum ging, die Geschenke auszupacken, waren die Kinder begeistert, standen vorne vor dem Lehrertisch und alle wunderten sich immer über die schön eingepackten Geschenke, bis Teddys Geschenk an der Reihe war. Es war mit braunem Backpapier. Irgendwie notdürftig eingepackt. Da drauf stand: für Miss Thompson von Teddy. Die Lehrerin öffnete ein Geschenk nach dem anderen, alle waren begeistert und dann kam sie zu Teddys Geschenk, packte es aus. Da drin lag ein Armband mit unechten Steinen, von denen die meisten fehlten, und eine fast leere Parfümflasche. Die Kinder begannen erstmal zu tuscheln und dann zu lächeln und dann brach lautes Gelächter aus. Teddy wurde traurig. Dann zog sie das Armband an und sagte: schaut, wie schön das ist. Die Kinder wurden ruhig. Dann sprühte sie das Parfüm auf ihr Outfit und sagte: oh, riecht das gut, riecht mal. Und über Teddys Gesicht huschte so ein kleines Lächeln. Und am Ende von diesem Schultag kam Teddy zur Lehrerin ganz schüchtern und er sagte: "Ich bin froh, dass Ihnen meine Geschenke gefallen, Miss Thompson", flüsterte er. "Sie haben den ganzen Tag wie meine Mutter gerochen und auch Ihr Armband steht Ihnen wirklich gut." Als Teddy rausging, legte Miss Thompson den Kopf auf den Tisch und weinte. Am nächsten Tag war sie wie ausgewechselt. Sie begann, Teddy zu fördern. Sie begann, die schwächeren Kinder zu fördern und sie zu motivieren, ihnen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Schon nach kurzer Zeit begann Teddy, seine Leistungen zu verbessern. Und am Ende des Schuljahres konnte er mit den meisten seiner Klassenkameraden wirklich mithalten. Danach hörte Miss Thompson längere Zeit nichts mehr von Teddy, bis einige Jahre später ein Brief kam. "Liebe Miss Thompson, Sie sollen die Erste sein, die erfährt, dass ich nun die Highschool abschließe und der Zweitbeste meiner Klasse bin. Liebe Grüße, Teddy Stollert." 4 Jahre später kam noch ein Brief. "Liebe Miss Thompson, Sie sollen die Erste sein, die erfährt, dass ich mein Studium als Jahrgangsbester abschließe. Die Universität war nicht leicht, aber mir hat es Spaß gemacht. Liebe Grüße, Teddy Stollert." Wieder 4 Jahre später: "Liebe Miss Thompson, Sie sollen die Erste sein, die erfährt, dass ich seit heute Dr. Theodor Stollert bin. Wie finden Sie das? Ich möchte Sie einladen, da zu sitzen, wo meine Mutter sitzen würde, weil Sie diejenige sind, die für mich am ehesten so etwas wie eine Familie ist. Liebe Grüße, Teddy Stollert." Mich hat diese Geschichte bewegt, weil die Geschichte mir zeigt, was passieren kann, wenn wir in einer Atmosphäre unterwegs sind, wo wir einander wertschätzen und mit der Liebe, mit dem Respekt und mit dem Vertrauen und mit der sündenzudeckenden Liebe einander begegnen, wie Gott sie uns zukommen lässt. Lasst uns das üben. Niemand ist perfekt. Natürlich machen wir Fehler. Natürlich werden wir uns gegenseitig an den Karren fahren, hier und da. Wir sind Menschen, das ist so. Aber wir dürfen nicht aufhören zu beten, damit die Augen unseres Herzens geöffnet werden, damit diese Liebe in unser Leben zuerst und dann herausfließen kann zu anderen. Amen.